Happy New Year, ihr Lieben. Und wie sagt man so schön, New Year, New Me? Das bedeutet also, die Fitnessstudios sind voll. Vermehrt interessieren sich Leute für Gesundheitsthemen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und wir hoffen, das hält auch langfristig an, denn Gesundheit ist so, so wichtig. Wir freuen uns natürlich über neue Hörer und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euren liebsten Freunden, Bekannten, Familie auch eure Lieblingsfolgen teilt. Denn mit jedem Hörer mehr hilft das uns natürlich auch weiterhin Gesundheitsthemen mit Experten besprechen zu können. Und es würde uns natürlich auch sehr helfen, wenn ihr uns auf Spotify und Co. folgen würdet. Würde uns auch sehr freuen. Diese Folge wird präsentiert von Norsan. Das ist unser Partner des Vertrauens, wenn es um Omega-3-Öle geht. Die verwenden wir tatsächlich schon seit Jahren und sind nach wie vor von der Qualität absolut überzeugt. Neukunden bekommen mit dem Code EPIFOOD15 bei www.norsan.de auch gleich Probierrabatt. Und wenn man bei Norsan direkt bestellt, kann man sich sicher sein, dass man immer die aktuellste und frischeste Charge an Produkten bekommt. Plus, man spart nochmal 10% on top, wenn man das Dreierpack bestellt. Das klingt doch super. Und jetzt starten wir gleich los mit unserer Folge. Die Gene sind nicht unser Schicksal. Unsere Gedanken, Umwelt und Ernährung beeinflussen, wie unsere Gene sich ausdrücken. Das ist ein Zitat von Dr. Bruce Lipton. Und in diesem Sinne, frohes neues Jahr. Willkommen zu unserer ersten Folge in diesem Jahr. Epifood, Gesundheit und Genuss. Und heute unterhalten wir uns über eines unserer Lieblingsthemen, und zwar epigenetische Ernährung, aber auch, welche Rolle Omega-3 dabei spielt. Und wir haben eine ganz tolle Expertin mit dabei, und zwar Dr. Sophia Schönbach. Sie ist Ärztin und hat ihren Fokus auf telemedizinisch gestützte funktionelle Medizin. Und ich würde mich jetzt sehr freuen, Sophia, wenn du dich einmal selbst vorstellst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und auch ich wünsche sowohl dir als auch den Zuhörern ein frohes neues Jahr und gute Vorsätze und vor allem gute epigenetische Vorsätze. Ja, wer bin ich? Also ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin, Akupunktur, Naturheilverfahren seit nunmehr 30 Jahren und habe im späteren Leben dann auch lange in Neuseeland gewohnt und gearbeitet, was in diesem Zusammenhang recht spannend ist, weil da fing das dann an, sagen wir mal vor 10-12 Jahren, dass man überhaupt nicht, also das Genom für Normalbürger darstellbar machte, also über verschiedene Untersuchungen. Und da war ich ziemlich involviert. Das war sogar fast noch ein bisschen früher als hier in Europa, natürlich ein bisschen später als in Amerika. Und da war ich recht rege über eine Firma, die hieß oder heißt Fit Genes. Das fand ich sehr spannend. Epigenetik war in den Kinderschuhen, eben auch das Handeln damit. Ein Leitfaden war damals Dirty Genes, also schmutzige Gene von Dr. Ben Lynch. Genau, so kam ich dann wieder nach Europa und habe dann noch an einer internationalen Uni einen Master of Science in funktioneller Medizin und Health Management gemacht und arbeite zurzeit in einer Praxis oder in meiner Praxis als ehrlich gesagt ganz normale Hausärztin mit Fokus oder mit Termin für die funktionelle Medizin. Zudem mache ich eben auch bei Healversity, bei dem Manuel Burzler und Timo Janisch noch die Zusatzausbildung zum Epigenetik-Coach, einfach weil die sehr gut aufgestellt, sehr gut recherchiert und sehr freundlich und allumfassend im Ganzen sind. Genau, das beschreibt mich so im Groben.
Sehr schön. Vielleicht einmal, um alle Zuhörer abzuholen, was bedeutet denn telemedizinisch? Ich musste das nämlich witzigerweise auch erstmal googeln.
Genau, telemedizinisch. Das hatte ich eigentlich unter Corona-Umständen oder Zuständen etabliert, weil ich auch dachte, okay, es schießt aus dem Boden die normale hausärztliche Tätigkeit übers Telefon oder über Video und Audio und dachte mir, naja, mit der funktionellen Medizin, das ist ja ein bisschen unterversorgt. Habe mir da eigentlich als Vorbild gewisse amerikanische funktionelle Mediziner genommen, die natürlich auch aufgrund der Größe des Landes auch viel länger schon telemedizinisch arbeiten. Im Grunde heißt das, dass jemand meine Website besuchen kann, ein Anliegen hat, einen Anamnesebogen ausfüllt, wir ein Gespräch haben, ich ihm entsprechend der funktionellen Medizin und seiner Definition, nämlich auch auf Laborwerte gestützte ganzheitliche Medizin, ihm sozusagen dann Testkits zugesandt habe mit verschiedenen Fragestellungen, das Ergebnis bekommen und dann eben auch diskutiert habe am Telefon. Und natürlich das auch eingeleitet habe, sowohl, dass er die Tests bekommt, als auch die Nahrungsergänzungsmittel. Alles andere kann man ja so besprechen. Ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil es eben kein Corona mehr gibt. Und ich das im Rahmen der Praxis ein bisschen direkter mache. Also, dass ich nicht erst oder die Patienten vor allem auch nicht so unsäglich viel Vorlauf brauche mit Anamnese, mit Testkits und dann warten, bis der Befund kommt und der kam dann nicht und dann nachverfolgen und so weiter. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Das heißt also, im Moment strebe ich wirklich an, dass ich die Leute sehe, als auch dann eben telefonisch oder über Arzt direkt über Video die Befunde besprechen kann und therapieren kann natürlich. Ja, das telemedizinisch kommt eigentlich hier für mich aus dem Corona-Zusammenhang, wo ich eben auch funktionell zu betreuende medizinische Patienten behandeln wollte oder auch habe.
Genau. Ja, ist ja auch schön, einfach die Option zu haben. Auch jetzt ja, noch, denke ich mir.
Genau.
Ja gut, dann komme ich auch gleich zu meiner Einstiegsfrage. Und zwar viele unserer Zuhörer haben auf jeden Fall schon was von Epigenetik, also hoffe ich zumindest, und der epigenetischen Ernährung gehört. Wir hatten ja auch schon einen Podcast zum Thema Epigenetik mit Dr. Manuel Butzler. Deswegen finde ich es ganz schön, dass da auch gleich die Verbindung da ist.
Ja.
Und jetzt aber nochmal als Grundlage. Was ist denn eine epigenetische Ernährung und was unterscheidet sie von anderen Ernährungsrichtungen?
Ja, also als erstes muss man natürlich die Epigenetik so grob zumindest definieren. Also dass die Epigenetik ist eben nicht die Genetik. Die Genetik, die sind als Genotyp vorhanden. Es geht um die Expression der Gene. Also sind sie hochaktiv, sind sie gar nicht aktiv? Wie, und jetzt kommen wir schon zur Ernährung, wie bewerkstelligt man das, dass sie in ihrer Expression verstärkt oder vermindert werden. Also die Epigenetik beschäftigt sich mit den Veränderungen und ist vor allem nicht starr wie die Gene. Die Gene sind da, unbeeinflussbar. Die Epigenetik ist nicht starr. Verschiedene Mechanismen, zu denen kommen wir ja noch später, können das Epigenom, also die Gesamtheit der epigenetischen Möglichkeiten, verändern. So eben auch die epigenetische Ernährung, die man vielleicht einmal mit der Nutri-Epigenetik gleichsetzen kann, also den Zusammenhang zwischen Nährstoffen und Ernährungsmustern, so wie deren Konsequenzen auf epigenetische Modifikationen. Ernährung ist natürlich ein Teil, aber auch wirklich mit gleicher Wertung Lebensstilveränderungen wie Bewegung, Stress, Schlaf, positives Gedankengut, vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel. Das kann die epigenetische Ernährung leisten oder mitfördern. Das andere ist aber, dass man sich klar macht, diese ganzen Betrachtungen, die beginnen aber nicht erst da, wo wir anfangen zu futtern, beziehungsweise wo ein Kind anfängt zu essen, sondern bereits in der Gebärmutter. Und da wird Epigenetik wirklich richtig wichtig. Also die Ernährung ist erstmal natürlich der wichtigste intrauterine Umweltfaktor, quasi der Mutter, der die Genaktivität des ungeborenen Kindes beeinflusst und natürlich auch dann erstmal so lebenslange Konsequenzen hat. Und da kommen wir nämlich zu der anderen Epigenetik, der transgenerationellen Epigenetik. Also ich gebe als Mutter, mittlerweile gibt es auch Untersuchungen, dass der Vater transgenerationell das Epigenom vererbt. Und zum Beispiel, wenn da nur sehr ungesunde oder krebsvorbelastete oder Stoffwechselkrankheiten vorbelastete Situation herrscht, das Kind einfach nicht so ganz tolle Voraussetzungen hätte. Aber wenn die Mutter sich dessen klar ist und epigenetisch sich ernährt, also alles zuführt, was dann, wir kommen ja gleich zu den Mechanismen, die Gene ausschaltet, kann sie dem Kind wirklich eine ganz tolle Startposition bieten. Genau, das kann die epigenetische Ernährung halt tun. Was ist der Unterschied? Es geht im Grunde um echte, richtige Vorsorge oder Prävention, dass eine Krankheit gar nicht erst entstehen kann. Ne? Und sogar eine Elimination von Krankheitsvorfaktoren, wie gewisse Krebsarten, Brust, Prostata zum Beispiel, Diabetes mellitus 2, neurodegenerative Erkrankungen, die eventuell auch auf Entzündung beruhen, oder auch natürlich ganz, wir kommen ja noch zu Omega 3, ganz wichtig, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genau, das ist, glaube ich, der wesentlichste Unterschied, dass ich wahre Vorbeugung und nicht nur Verminderung von Symptomen machen kann mit der epigenetischen Ernährung.
Ich glaube, das ist auch das beste Beispiel, um sich das auch mal zu verbildlichen, dass ja eineiige Zwillinge haben ja rein theoretisch dieselbe DNS, also dieselben Gene, identisch. Genau. Aber trotzdem können sie verschiedene Krankheitsbilder entwickeln, vor allem wenn sie in verschiedenen Orten aufwachsen oder verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Also nicht nur eben verschieden gegessen haben, sondern auch verschiedene Luft einatmen, wenn man es mal so
genau nimmt. Ja, auch Toxine, Schlaf, Stressverarbeitung, Umwelt, also wo sind sie groß geworden? Ernährung oder eigentlich alles. Das heißt also 80-jährige eineiige Zwillinge, die wird man sehr wohl an allem auseinanderhalten können im Vergleich zu zusammenlebenden einjährigen eineiigen Zwillingen. Ne? Das ist genau dadurch auch zu erklären. Genau.
Wir haben ja auch vor 10 Jahren tatsächlich mit Epifood gestartet. Da ging es, unser erstes Kochbuch ging über die epigenetische Ernährung, aber da war das ja auch, wie du schon gesagt hast, noch absolut in den Babyschuhen. Mhm. Trotzdem haben wir schon relativ früh gemerkt, so die Ernährung hat absolut einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und das war früher, war das eher noch so ein esoterisches Thema, sage ich jetzt mal. Wenn ich das meinen Eltern erzählt habe, haben die gesagt, ja, genau. Mhm. Jetzt mittlerweile ist jeder gleich mit dabei, so, ja, nee, Zucker, nee, also das esse ich reduziert. Und ja, also ich muss ja auf jeden Fall auf meine Ernährung achten. Das gab es ja früher nicht, da hat man sich ja fast keine Gedanken drüber gemacht, schon fast. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass sich ja schon sehr viele Menschen damit auseinandergesetzt haben und auch viel geschaut hat. Es gibt bestimmt auch super gute Studien mittlerweile. Gibt es denn konkrete Beispiele, wie bestimmte Nahrungsmittel oder Nährstoffe, die das Anschalten von, beziehungsweise das An- und Ausschalten, kann man ja nicht konkret sagen. Man kann es ja, du hast es vorhin hast gesagt, man kann es verstärken oder man kann es abschwächen. Aber gibt es da so Nahrungsmittel oder Nährstoffe, die das beeinflussen können?
Ja, natürlich. Also da muss man, um das wie zu verstehen oder wie man es genau machen kann, muss man sich halt klar werden, was kann ich mit einer epigenetischen Ernährung erreichen. Und da gibt es halt diese drei oder erstmal so die großen Mechanismen der epigenetischen Modifikation, die DNA-Methylierung. Das heißt, durch Anheften einer Methylgruppe an die DNA wird die Chromatinstruktur verändert und dadurch, durch die Methylierung, wird dieses Gen stillgelegt. Also eine Methylgruppe, man denkt immer, ich tue etwas dazu, dann wird es angeschaltet. Nein, im Gegenteil, ich tue eine Methylgruppe dazu und dieses Gen wird ausgeschaltet. Das dann zum Beispiel krebserzeugende Proteine, die sich daraus ergeben würden, können nicht mehr hergestellt worden werden. Da wird das erste natürlich zum Tragen kommen, die Methylgruppe, ne, anheften. Dann im Grunde die Histonmodifikation. Das ist auch wichtig, wenn wir zu einer anderen großen Gruppe gleich kommen. Also früher hat man halt gesagt, diese 98 5% um den eigentlichen DNA-Strang, das ist eine Junk-DNA, eine sogenannte Müll-DNA, hat man festgestellt, ist es überhaupt gar nicht, sondern sehr, 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 sehr wichtig. Also je mehr ich meine Histone, die eine Spule darstellen, die sich um die DNA wickelt, je fester die ist, je methylierter dieses Histon sich um die DNA wickeln kann, desto mehr wird dieses Gen, oder dieser Abschnitt auf der DNA, dieses Gen ausgeschaltet. Oft habe ich aber viele Acetylierungen oder Phosphatierungen. Das heißt, diese Spule, dieses Histon ist locker gewickelt um die DNA. Die kann dann mit anderen Zellen kommunizieren und sich multiplizieren und falsche Proteine abschreiben. Und dann natürlich die MikroRNA, die ganz wesentlich die Genexpression reguliert, indem sie zum Beispiel die DNA-Methylierung und die Histon-Modifikation kontrolliert, aber auch umgekehrt. Daraus ergibt sich natürlich, was ich ernährungsmäßig machen soll. Also natürlich erstmal über den sogenannten Kohlenstoff-1-Stoffwechsel, der letztendlich am Ende Methylgruppen liefert oder herstellt, ne? Und über Folsäure und B12 geht. Also damit ergibt sich eigentlich schon fast alles. Ich brauche also Aminosäuren, Methyldonatoren, das ist ja ganz, ganz klar. Da ist natürlich Methionin, wie der Name schon so schön sagt, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch noch SAMe, das S-Adenosyltystein, das ist auch ganz wichtig. Andere Aminosäuren auch, viel wichtiger sind aber die Kofaktoren, nämlich dass die Folsäure, ich würde gleich noch mal ganz gerne so ein paar Sachen sagen über die einzelnen Lebensmittel, also folsäurehaltigen und methylhaltige Lebensmittel, also Folsäure, Vitamin B12, andere wasserlösliche und auch bioaktive B-Vitamine, natürlich Polyphenole, sowas wie Resveratrol, Kurkumin, grüner Tee, Sulforaphane, das ist wichtig. Mineralien und Vitamine natürlich auch, Vitamine hatten wir schon, aber auch Selen, Zink, Magnesium. Das sind alles solche Sachen, die den epigenetischen Mechanismus anwerfen und sozusagen regulieren, reparieren und letztendlich auch ein bisschen therapieren. Insbesondere das Omega-3, da würde ich vielleicht schon, wenn es genehm ist, schon an dieser Stelle drüber reden.
Absolut. Ja, klar.
Genau. Da ist natürlich ganz wichtig, wie soll ich denn mal anfangen? Also von Omega-3 haben ja schon ganz viele Leute was gehört, ne? Das ist ja ganz klar, dass zum Beispiel Omega-3 generell kreislaufprotektiv ist oder herzkreislaufprotektiv ist, indem es ein Cyclooxygenase-Enzym hemmt, so dass ich keine Ablagerung in den großen Arterien habe zum Beispiel. Man weiß, wie das die Gehirntätigkeit reguliert und harmonisiert. Insbesondere bei Kindern, also es gibt große Studien für ADHS-Kinder, wenn die bis zu 8 Gramm Omega-3 zu sich nehmen täglich, dass sie dann sich deutlich besser fühlen und auch deutlich besser sich konzentrieren können. Also Herz-Kreislauf und das zentrale Nervensystem ist schon bekannt. Aber um zu verstehen, welchen Einfluss Omega-3 auf epigenetischer Ebene hat, muss man sich im Grunde zweierlei klar machen, nämlich einmal die Zellmembran, einmal die Histone. Also, wenn ich jetzt an die Zellmembran denke, die umhüllt die Zelle und im Zellkern habe ich dann auch irgendwann meine DNA. So, jetzt ist diese Zellmembran aufgebaut aus einer Phospholipidschicht, die nach außen hin wasserliebend ist und nach innen hin fettliebend, ne? Und wenn das im Einklang ist, also dann kommunizieren die Zellen gut miteinander, schützen, aber sich selber auch vor schädlichen Eindringen von destruktiven Substanzen, beziehungsweise können besser selektieren und nur helfende Faktoren durch die Membran lassen, die dann auch natürlich der DNA zugutekommen. Das heißt, Omega-3 hat insofern dann eine ganz wichtige Beobachtung geliefert, dass man feststellen konnte, also heute, klar, die Welt oder das globale Ernährungsmuster zeigt natürlich einen hohen Anstieg dieser funktionsuntüchtigen Transfettsäuren wie Pommes, Burger, Nutella und so weiter und eine Abnahme der einfachen und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das verschmutzt die Zellmembran und hat natürlich dann in der Folge einen negativen epigenetischen Einfluss. Jetzt, was sind denn mehrfach ungesättigte Fettsäuren? Naja, Omega-3 und Omega-6 teilen sich auf in Linol, Arachidonsäure. Für Omega-6 sind entzündungsfördernd, eher die nicht so guten, müssen aber da sein, um ein gutes Verhältnis, nämlich zu Omega-3 zu haben, was im Großen aus Alpha-Linolensäure, EPA und DHA, sehr wichtig, besteht und entzündungshemmend ist. Das heißt, habe ich beides im guten Verhältnis zueinander, kann das Omega-3 die Zellmembran beschützen oder auch reparieren, nur sinnvolle Substanzen durchlassen und vor allen Dingen das Zellinnere beschützen vor schädigenden anderen Einflüssen, selbst Toxine, schlechte Gedanken, Stress, natürlich alle möglich schädlichen Substanzen wie die Transfettsäuren und so. Insofern, das ist recht wichtig. Das andere ist Omega-Fettsäuren. Ich komme doch nochmal darauf zurück mit der pränatalen Entwicklung, also von der 28. Schwangerschaftswoche bis zum 7. Tag nach Geburt. Da gibt es wirklich große Studien, wenn die werdenden Mütter ausreichend DHA, also diesen einen Anteil der Omega-3-Fettsäuren, zu sich genommen haben, entsprechend ihrem Mehrbedarf in der Schwangerschaft, ungefähr 200 Milligramm mehr DHA, als wenn man nicht schwanger ist, kann man bei den Kindern wirklich zackig nachweisen, dass sie eine vermehrte Methylierung haben, beziehungsweise im Umkehrschluss über einen DHA-Mangel eine verringerte Methylierung und eine größere Gefahr haben, also postnatal, dann Atopien auszuwirken, also so Neurodermitis, allergische Unverträglichkeitsreaktion. Die sind unruhiger im ganzen Aspekt, übrigens auch die Mütter dann, aber eben auch die Kinder. Ja, das hat also wirklich unheimlich große und vielfältige Einflüsse. Das Schönste ist natürlich dann für den Erwachsenen, dass es eine hohe, also zum Beispiel bei so Brustkrebs und Prostatakrebs Erkrankten hat man einfach festgestellt, wenn die einen wirklich hohen Anteil von Omega-3 zu sich genommen haben, dass man dann einen deutlichen Abfall der Histonaktivität in den Krebszellen feststellen konnte, was natürlich gut ist, weil dann findet kein Mehrwachstum der Krebszellen statt, sondern die werden dann ausgeschaltet und können sich nicht vermehren, können nicht mehr so viel Destruktion und Invasion anregen und haben einen wirklich sehr positiven Einfluss auf die schnelle Entwicklung eines Krebses, so dass man wirklich mehr Zeit hat, sich zu ordnen und gängige Verfahren zur Krebsbehandlung machen zu können. Insofern, das sind alles so die Verbindungen zwischen Nährstoffen oder Ernährungsmustern und deren genetischem Funktionieren. Sehr spannend das Thema, weil, wie eingangs erwähnt, wunderschön, um wirklich grundsätzlich solche schrecklichen Schicksale und Krankheiten auch bekämpfen zu können, selber. Nicht sich, also die Verantwortung für sein Wohlbefinden und seine Optimierung der Lebensführung in der Hand zu haben und nicht von bildgebenden Verfahren abhängig zu sein. Ich mache jetzt alle 2 Minuten, was weiß ich, ein CT vom Kopf, um zu verhindern, dass ich einen Hirntumor kriege. Sondern man kann das wirklich selber in die Hand nehmen und gestalten. Sehr toll. Bin ganz begeistert.
Ja, vor allem, man darf doch nicht vergessen, dass da geht es ja auch ganz viel darum, dass es Sachen sind, die nicht von heute auf morgen passieren, sondern langfristig. Also wie zum Beispiel Demenz im Alter. Ist ja gut, das ist jetzt ein sehr umfängliches Thema, aber einfach an sowas schon denken. Was kann irgendwann mal passieren? Wie kann ich jetzt schon ansetzen und diese präventive Arbeit leisten? Jetzt hast du ja eh schon so einige Nährstoffe genannt. Im Grunde genommen hat sich das schon fast so angehört, so Hauptsache alle Nährstoffe, dass sie auf jeden Fall abgedeckt sind. Würdest du jetzt da konkret noch welche herausnehmen, die du besonders interessant findest?
Ja, natürlich. Also man muss natürlich jetzt, das ist immer so die Abwägung. Und zwar einmal zu wissen, was für Nährstoffe in gewissen Lebensmitteln sind und welchen Mechanismus die meinetwegen epigenetisch bedienen können. Andererseits natürlich auch eine vollwertige generelle Ernährung nicht außer Acht lassen, wie zum Beispiel es gibt, mir fällt da einfach ein, methylgruppenhaltige Substanzen sind eben auch in vielen Getreideerzeugnissen, ne? Oder Weizenkleie, Weizenkeime. Auf der anderen Seite bin ich keine Freundin von Gluten, weil es Gluten selber nicht so, oder meines Wissens nach, es mag natürlich andere Studien geben, nicht so epigenetisch wirksam ist, aber auf Umwegen über Entzündungsförderung, über gewisse Immunantworten, also TH1, TH2-Shift, dass sie da wirklich nicht Gutes anrichten, die glutenhaltigen Lebensmittel. Aber man könnte zum Beispiel da eben auf das volle Korn ausweichen oder auch mit wenig Vollkorn weizenhaltigen, glutenhaltigen Lebensmitteln Gutes tun. Aber ich finde das immer ganz gut, das so den Mechanismen nach aufzudröseln. Also einmal die folsäurenhaltigen Lebensmittel wie Spargel, Kohl, Spinat, eben auch Vollkornprodukte, Erd- und Walnüsse, Eigelb und Leber, wobei Eigelb und Leber natürlich ganz schön sind, weil die auch noch Phospholipide für unsere Zellmembran liefern. Das ist ziemlich toll. Die haben also eine mehrfache Angelegenheit. Man könnte natürlich auch Methylfolat als Nahrungsergänzungsmittel einführen. Die methylgruppenhaltigen Substanzen sind natürlich, und da kommt man auch wieder mit den Vegetariern so etwas ins Gespräch, tierische Produkte wie Fleisch oder Veganer vor allem, Fleisch, Ei, Milchprodukte, aber auch Kartoffeln, Linsen, Bohnen, Erbsen, Pach, Bierhefe, Nüsse, Rüben. Da wird man natürlich dann gewisse Eiweiße oder Quatsch, Aminosäuren vorziehen wie Betain, Methionin, Cholin, ganz wichtig, aber auch methyliertes Cobalamin, also Vitamin B12. Na, dann gibt's auch Untersuchungen, was die Histone bedient. Da haben wir wieder die wasserlöslichen Vitamine wie Biotin, Niacin, Pantothensäure, wie schon genannt Resveratrol in Trauben. Buttersäure, also Butyrat, ganz wichtig, weil man kann Menschen nicht nur auf seine Gene reduzieren, sondern man hat ja auch noch ein sogenanntes riesiges Mikrobiom. Also die Darmflora, die haben ja noch mehr Gene und noch ein größeres Epigenom. Aber unter anderem können die kurzfettige Fettsäuren als Stoffwechselprodukt bilden. Da müsste man eben auch gucken, dass man seine Mikroflora ordentlich hält oder behandelt. Sulforaphan, ganz toller Stoff, um wirklich eigentlich direkt epigenetisch an den Histon zu wirken in Kohl und Brokkoli oder Brokkolisprossen. Ja, Kurkumin ist natürlich eher auch bei der Mikro-RNA dabei, das ist ganz wichtig. Retinol, eben in tierischen Lebensmitteln und gelb-orangen Gemüse. Ja, bei den Omega-3s, da würde man halt Raps, also natürlich Fische, also Lachs, Makrele, Hering nehmen, Rapsöl, Leinöl, Walnussöl, ja, und natürlich die ganzen, wie ich schon genannt habe, Zink, Selen, Magnesium, ganz wichtig, das Jod eigentlich auch in diesen Tagen und in diesen Zeiten, das sind alles so die Lebensmittel oder Nährstoffe, die man zu sich führen muss. Ach, mit dieser großen, weil wir über Omega-3 sprechen, mit dieser großen Einschränkung, dass man Fisch nicht mehr uneingeschränkt empfehlen kann, durch Überfischung, durch Mikroplastik, durch Krebs, Fische haben relativ viele Krebserkrankungen und sowas oder sind in verdreckten Gewässern, Toxine, Schwermetalle. Das heißt, das ist sehr, sehr traurig. Am liebsten würde ich ja sagen, ja bitte essen Sie 3 bis 5 Mal in der Woche Fisch. Ne? Geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr, weil die Nebenwirkungen des Fischverzehrs einfach in großer Menge eklatant sind. Man muss wirklich darauf achten, wo der Fisch herkommt. Und nicht nur ein Prädikat hat, sondern man am besten den Angler selbst kennt oder selbst angelt in dem Gewässer, was man auch kennt. Oder eben das substituiert mit Omega-3, naja, mit Öl oder Kapseln oder Drops von Herstellern, die selber sehr für den Umweltschutz ihrer Fische sorgen. Ne? Oder auf die vegane oder vegetarische Art von Algen und Krill gehen. Ne? Das ist natürlich auch möglich. Ja, so würde ich es mir wünschen, dass sich alle größtenteils ernähren können. Diese anderen Sachen, wie natürlich kein Weißmehl, kein Weißzucker, überhaupt kein Industriezucker generell, keine präparierten Ernährungsvor- oder Mahlzeiten, sondern wirklich nur achten darauf, dass man selber zubereitet mit etwas, was Lebensmittel heißt, also was ich selber in der Hand haben kann und was aussieht wie ein Lebensmittel und sogar noch eins ist. Also nicht immer Papierpackung, Packpackung irgendwie in Plastikfolie eingeschweißt und auch noch vorverarbeitet oder eben auch natürlich alles, was so als so Schnellimbisse angeht und sowas oder Zusätze hat. Ne, das sollte man natürlich vermeiden. Wie gesagt, Sonderthema ist ein bisschen das mit diesem Weizen, wobei auch da gibt es Möglichkeiten auf gute Weizenquellen, also Vollkornweizenquellen zu gehen oder Urmehle versuchen zu verarbeiten, um den Glutengehalt, der heute in den heute hergestellten Weizenpflanzen, gerade Kanada ist da führend, wirklich entsetzlich ist. Die packen da Gluten rein oder verändern das gentechnisch, weil es einfach eine widerstandsfähigere Pflanze ist oder die sich auch mehr ausbeuten lässt sozusagen. Aus einer Pflanze kann man mehr Mehl herstellen. Man muss sich da wirklich ein bisschen auch allgemein und generell einfuchsen, um zu wissen, dass das wichtig ist, wie wir uns ernähren oder wie ursprünglich wir uns ernähren, um eben die ganzen Nährstoffe auch zur epigenetischen Behandlung einsetzen zu können.
Voll. Ich glaube, weil jetzt das Thema Weizen auch ganz oft gefallen ist, es kommt ja immer ganz stark eben, wie du auch schon gesagt hast, auf die Qualität drauf an, wenn man wirklich guten Weizen beziehen kann und es verträgt, das kommt ja auch noch dazu, ja, ich zum Beispiel vertrage gar kein Gluten, dann ist da ja nichts dran zu nichts Verwerfliches dran. Ich glaube, was viele immer ganz oft vergessen, ist Brot. Brotprodukte sind ganz oft einfach in so einem hochindustriellen Prozess hergestellt, dass da im Grunde genommen das Mehl nicht so aufgenommen wird, wie man es aufnehmen sollte. Mhm. Und das dann natürlich dazu führen kann, dass es Darmprobleme erzeugt. Deswegen auch gerne mal auf Sauerteigbrot umsteigen oder da wirklich eine Bäckerei finden, die ein Brot lange gehen lässt. Ich glaube, das macht bei vielen was aus. Also das merke ich zum Beispiel bei meinen Freundinnen, die einfach auch Gluten essen können. Die merken trotzdem einfach diesen Unterschied zwischen Brot aus dem Supermarkt und Brot von der Bäckerei, die darauf geachtet hat, dass es einfach einen nachhaltigen Prozess hingelegt hat, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, ganz genau.
Ja. Und ich komme jetzt gleich mal zum nächsten Punkt.
Ja.
Und zwar bei der funktionellen Medizin, da hast du ja auch deinen Fokus drauf, da berücksichtigt man ja den gesamten Menschen und eben auch die Ursachen von Krankheiten. Wie wird epigenetische Ernährung in diesem Kontext eingesetzt, um da die Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu verhindern?
Natürlich könnte man die unter funktionellen medizinischen Gesichtspunkten auch natürlich die Genetik oder die Epigenetik messen. Dann wäre man ja relativ schnell bei der epigenetischen Ernährung. Aber im Grunde ist ja, was ist funktionelle Medizin? Im Grunde ist das eine laborgestützte, ganzheitliche Medizin, wobei die Labore natürlich nicht das beschreiben, was, sagen wir, so ein normales internistisches Labor beschreibt, sondern es geht natürlich um die Aktivität, also Vollmineralanalysen, um eben auch Giftstoffe wie, sagen wir, Arsen, Quecksilber und so weiter. Das ist das eine. Man achtet auf das Mikrobiom und was kann es, oder gibt es überhaupt im Darm? Das kann man eben auch messen. Also viel, es wird viel gemessen. So ein sogenanntes Leaky Gut, ein löchrigen Darm oder bakterielle, zu viele im Sinne eines SIBO-Darmerkrankungsbildes, aber auch eben, wie ist meine Energie, also ATP, was, sagen wir mal so, das Benzin oder die Kraft, der Kraftgeber des Menschen ist, das kann man messen. Ach, gucken, wie Unverträglichkeit, allergische Reaktionen oder auch eben Gluten vertragen wird. Das kann man alles messen in diesen funktionellen Laboren. Und da käme man dem Ganzen ja schon recht nahe, wenn man so weiß, warum möchte ich mich epigenetisch ernähren. Also habe ich den Eindruck, ich verschmutze meine Gene und möchte die jetzt mal sauber machen, oder möchte meine schönen, tollen Gene zum Erstrahlen bringen in ihrer Expression, sodass sie keine Krankheiten hervorbringen. Man kann natürlich viel über Mängel, die messbar sind, ausgleichen. Also funktionell wird man dann halt die Mängel ausgleichen. Oder ob meine Neurotransmitter gut arbeiten, wie ich die unterstützen kann. Ganz wichtig natürlich jetzt bei Epigenetik ist Long-Covid, weil das, wir wissen ja auch über den Impfstoff, über die Mikro-RNA, dass es epigenetisch wirksam ist. Insofern gibt es da einen direkten Behandlungsansatz, warum ich das mache. Ich mache es nicht so generell, damit ich Supergene habe, sondern damit ich das Ganze, was bisher meine Gene verschmutzt hat, versuche wieder rückgängig und in einen normalen Kreislauf reinzubringen. Und da ist die funktionelle Medizin wirklich toll, gerade bei diesen Multisystemerkrankungen wie Fibromyalgie, eben Long-Covid, Chronic-Fatigue-Syndrom, Nebennierenschwäche oder Erschöpfung und solche Sachen, die in der Schulmedizin nicht so gut dargestellt werden oder gar behandelt werden können, die zu messen und mit der Idee, dass es in den Tiefen der Zellen oder des Zellkerns da auch ganz gehörig wumst und Entzündung fördert oder Schlimmeres, dass man da die epigenetische Ernährung einbaut und auf die methylgruppenhaltigen, folsäurehaltigen, Vitamin B12-haltigen Lebensmittel insbesondere und dezidiert achtet. So hängt das zusammen, wie man so im Grunde die funktionelle Medizin mit dem Hintergrundwissen noch besser einer Therapie zuführen kann, weil es dann schneller geht. Es geht einfach schneller. Wenn ich am Ursprung behandle und nicht dann das Symptom 382 mir nur anschaue, dann geht es natürlich schneller mit der Gesamtgenesung. Ne?
Was wären denn jetzt einfache Schritte, um die Ernährung zu verbessern und sozusagen dann auch die Genexpression positiv zu beeinflussen? Und erstmal die Frage.
Also einfache Schritte ist, sich erst einmal hinzusetzen und sich klar zu werden, was könnte in meiner Lebensführung denn meine Gene, schmutzig gemacht haben. Also man kann sich was wären einfache Schritte? Also erstmal müsste ich gucken, wie gibt es an meiner Lebensführung etwas zu verbessern, weil ich sonst die Idee, das Gefühl, den Gedanken habe, das führt zu einer Krankheit. Das finde ich, glaube ich, das Allerwichtigste, weil du es dann zu deiner Sache machst. Ne? Das, ohne dem geht's einfach nicht. Und dann sich die einzelnen Bereiche angucken, nämlich nicht nur Ernährung, sondern eben auch mein Glück, also Arbeitsglück, Beziehungsglück oder eben auch die Abwesenheit davon. Wie schlafe ich? Wie kann ich mit Stress umgehen? Bin ich emotional reguliert und sowas? Erstmal eine Bestandsaufnahme machen und dann natürlich Bewegung ist auch mal ganz wichtig. Und dann gucken, wie kann ich es ganz einfach einbauen? Also als erstes, wirklich, als allererstes Zucker weglassen. Zucker weglassen ist wirklich eins und auch bereit sein, einen gewissen Zuckerentzug zu machen. Das finde ich wirklich sehr wichtig, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen. Dann natürlich gucken, dass ich ausreichend Schlaf kriege und mich bewege. Erstmal ist auch egal, wie. Es geht ja um einfache Schritte, wie man anfangen muss. Und da erstmal so eine gewisse Routine reinzubekommen. Dann im zweiten Schritt, wie du gerade schon sagtest, wir haben ja gerade drüber gesprochen, so erstmal so wenig und wenn dann so wertvolles, also so wenig Gluten wie möglich und wenn dann so wertvolles wie möglich, Kuhmilchprodukte eben durch das Verkleben, durch das Casein, das Enzym oder bei Laktoseintoleranz Kuhmilchprodukte weitestgehend vom Speiseplan streichen. Es gibt ja mittlerweile so Ersätze, die auch ganz gut sind. Also erstmal gibt es laktosefreie Milchprodukte, treffen aber nicht ganz den Kern, weil es geht ums Casein, um das Enzym. Oder man nimmt Mandelmilch, sonstige Milchs, die ja gar keine Milch sind, sondern im Grunde nur Wasserauszüge. Naja, das wären so die ersten Schritte in der Ernährung. Bei der Bewegung finde ich wichtig, sowohl Cardio ist mittlerweile schon so missbraucht worden, der Begriff, aber sagen wir mal so, ein bisschen Ausdauer und ein bisschen Muskelaufbau so zu vereinen und aber auch solche schönen Bewegungsabläufe wie bei Yoga oder Tai Chi oder sowas versuchen einzubauen. Ja, und immer wieder gucken, das ist wirklich nicht unwesentlich, wie doll einen das stresst. Und zwar, wenn ich mir so gewisse Patientinnen angucke, die relativ gut vorinformiert sind und ganz asketisch und ja fast lustlos da so leben und sich bitter beschweren, dass sie nicht so gesund sind, wie sie ihrer Lebensführung nach sein sollten, geht es wirklich auch darum, das mit Freude zu machen, also mit positiven Gedanken zu versetzen, was die Healversity, also der Manuel und Timo immer auch schöner und tollerweise in Betracht ziehen, auch unsere Gedanken schaffen Stress oder heilen Stress und machen Freude und können Freude auch transportieren, auch wenn es um Ernährung, Bewegung, Stressmanagement geht. Das sind so die einfachen Schritte. Also erstmal relativ viel Bewusstwerdung, warum ich etwas machen möchte und auch positiv zu besetzen. Nicht, ich mache jetzt die 101. Brigitte-Diät, ne? Sondern ich tue in der Ganzheit für mich etwas. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung, was mein volles Potenzial gibt, wenn ich mich richtig wohl in meiner Haut fühle und auch sicher in mir fühle, weil ich nicht weiß, ich sitze auf einer Zeitbombe der Diabetesentwicklung, der Krebsentwicklung und so. Ich glaube, das sind so die ersten Schritte, die man gerne und gut machen sollte mit sich selbst. Und dann wird man losgehen und auch gezielte Fragen und Tests fordern und erfragen.
Ja, ich habe da jetzt noch gleich einen praktischen Vorsatz, den sich jeder nehmen könnte. Und zwar im Supermarkt, wenn man einkaufen ist, anfangen, jede Packung umzudrehen und zu lesen, was da drin ist. Mhm. Ich glaube, alleine sich das schon mal bewusst zu machen, das schreckt bestimmt einige schon mal ab. Und das ist jetzt wirklich etwas, das bedarf keinerlei Anstrengung. Mhm. Einfach das Päckchen nehmen, lesen, was drin ist und dann nochmal entscheiden, möchte ich das wirklich essen oder nicht. Und wenn man es nicht möchte, es gibt immer, wie du auch schon gesagt hast, tolle Alternativen. Oder unsere Epifood-App, da sind ganz viele tolle leckere Rezepte drin. Die kann man dann auch im Supermarkt aufschlagen. Aber ich glaube, was du gesagt hast, man muss sich erstmal dessen bewusst werden, sich mal hinzusetzen und dann mal klar machen, wo kann ich mich denn optimieren? Weil vielleicht funktionieren ja einige Parts schon eigentlich relativ gut, nur halt ein Part noch gar nicht.
Genau.
Wie jetzt zum Beispiel Sport. Ja, dann kann man da ansetzen. Dann muss man jetzt nicht erstmal gleich so einen Rundumschlag machen, sondern sich erstmal auf das Wichtigste konzentrieren.
Ja.
Was wären denn jetzt deiner Meinung nach auch so ein paar häufige Fehler, die viele machen, wenn es um Ernährungsumstellung und so weiter geht?
Ja, was ich sagte, die 101. Brigitte-Diät. Ne? Das heißt, also ich kann nicht einfach sagen, ich möchte oder ich mache so eine Crash-Diät oder so eine, wie heißen die denn, Hollywood-Diät. Ne? Das heißt, ich mache eine ganz strenge Diät oder eine Null-Diät oder ich faste 10 Tage und anschließend haue ich mir wieder den Bauch voll und denke mir, ja, jetzt reicht's aber auch. Ne? Oder ich gehe einmal joggen, bis ich fast tot umfalle und sage, naja, das muss jetzt aber auch für die nächsten 10 Jahre reichen. Also das geht es nicht. Das sind die ersten Schritte, sich nicht zu viel vornehmen, sondern wirklich im Grunde die menschliche Natur anerkennen. Änderungen sind schwer und meistens kleinschrittig und meistens auch nicht nur immer so punktuell, sondern ein bisschen breiter. Das heißt, man sollte da ein bisschen liebevoller mit sich sein, nicht im Hau-Ruck-Verfahren da irgendwie das Letzte aus sich selber rausquetschen und denken, das sei es dann. Weil das kennen wir alle unter dem Wort Jojo-Effekt, der kommt dann garantiert. Ne? Das ist ganz klar. Sondern sich etwas vorzunehmen, dass man dann zügig, also nicht, also so langsam soll es jetzt auch nicht sein, zügig dann dem eigentlichen Begehren, zum Beispiel einer epigenetischen Ernährung, zuführen. Was ich jetzt so gelernt habe, und ich bin so dankbar dafür, und ich finde das so genial, für die Epigenetik. Es gibt ja jetzt in der Schweiz, auch durch eine Kollegin von dem Herrn Butzler und dem Herrn Janisch, ein Labor, ich komme gerade nicht auf den Namen, Mist. Na egal, die messen auf jeden Fall das Epigenom, also Methylgruppen und so weiter und so weiter. Das heißt, da kann man wirklich schon sich eine dicke Scheibe abschneiden. Man könnte zum Beispiel dieses Epigenom, also das Genom und das Epigenom bestimmen lassen, dann ein ganz bestimmtes, doch dann auch relativ striktes Programm absolvieren, also mit Ernährung, Ergänzungen, Stressbewältigung, Schlaf, Bewegung, allem Möglichen. Und Manuel sagt zum Beispiel so 3 bis, je nachdem, wie strikt man ist, 3 bis 6 Monate, dann könnte man sein Epigenom wirklich im Kern auch verändert haben. Und das könnte man auch messen. Gut, dann hätte ich wirklich eine tolle neue Ausgangsposition und könnte dann auch die Zügel wieder mal etwas lockerer lassen. Sagen wir mal dann, keine Ahnung, was möchte man dann essen? Ein Nutella-Brot oder sich eine Pommes kaufen. Also das so als kleine Besonderheiten und nicht als Grundnahrungsmittel, indem man die Freude an dieser epigenetischen Lebensart ja als für sich guttunend empfindet, aber da auch dann wieder kleine Ausbrecher machen darf oder mal kräftig meinetwegen feiern und tanzen geht und dann morgens um 3 ins Bett oder irgendwie sowas. Ne? Das finde ich absolut sehr beruhigend, dass man, dass die Epigenetik oder auch das Messbare der Epigenetik es ermöglicht, eine gewisse Zeit zu investieren, die sich vielleicht hinterher als sehr schöne Zeit, vielleicht auch ein bisschen als anstrengende Zeit herausstellt, aber dass man dann wirklich nicht nur weiß und spürt und sich auch spürt, sondern auch messen kann, okay, jetzt ist mein Epigenom in Richtung Verbesserung, in Richtung Gesundheit verändert. Ich kann viele Alterserkrankungen beeinflussen, auch neurodegenerative, wie eben Demenz, beeinflussen. Ich habe das in der Hand, um dann auch mal wieder vielleicht so, wie heißt das Sprichwort, keine Ausnahme, keine Regel ohne Ausnahme, dass man so Ausnahmen hat. Finde ich sehr beruhigend und glücklich, weil sonst irgendwie wie Liz Taylor irgendwie einen Lebtag von Möhren zu leben, kann ja niemandes Ziel sein. Ne? Genau, das sind so die Sachen, wo viele Fehler gemacht werden, nämlich dass man denkt, durch so Crash Diäten, Crash, ich mache jetzt ein Psycho-Wochenende, habe all meine Traumata in 3 Sekunden geheilt. Das geht natürlich auch nicht. Ne? Ich gehe zum Arzt, ich möchte eine Magic Pill haben und ja, wenn er das nicht liefern kann, ist er doof. Und mir ist nicht geholfen. Oder irgendwie, ich muss jetzt in 2 Wochen Marathon laufen. Also alle diese kurzfristigen Überforderungen, das sind die größten Fehler, die in uns stecken, weil natürlich wir auch ungeduldige Wesen sind.
Ja, absolut. Ich habe jetzt noch ein Zitat, das ich tatsächlich von ChatGPT zusammenstellen lassen habe, aber ich finde, das ist total passend. Und zwar, die Gene sind wie das Drehbuch, aber das, was du isst und wie du lebst, ist wie der Regisseur, der kann das Ende entscheidend ändern. Und ich finde, genau dazu passt ja auch das Thema Epigenetik.
Ja.
Denn wir haben eine Grundlage, aber was wir aus dieser Grundlage am Ende machen, bleibt uns überlassen. Und ich glaube, wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, da gibt's einiges, was man machen kann.
Ja.
Und ich meine, man muss ja auch einfach nur mal anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass unsere Zuhörer bisher zugehört haben und sage danke an dich, liebe Sophia. Beziehungsweise ich würde dir jetzt die Abschlussworte überlassen, beziehungsweise du kannst ja vielleicht nochmal in so 1-2 Sätzen zusammenfassen, was du ganz gerne jemanden weitergeben möchtest, der einfach was ändern möchte.
Mhm. Ja, also erstmal vielen Dank für deine netten Worte und auch vielen Dank an die Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben oder auch vielleicht inspiriert sind. Ja, was möchte ich denn als Schlussworte mitgeben? Eigentlich doch schon ein bisschen anspruchsvoller, sich nämlich mit der Epigenetik in Bezug auf die eigene Person auseinanderzusetzen, sich also anzuschauen, was lebt man für ein Leben, was haben meine Eltern und Vorfahren für Leben gelebt, was wünsche ich für meine Kinder, wie sie leben. Unter diesen epigenetischen Eindrücken oder Modifikationen, weil ich kann ja eigentlich fast nur von mir sprechen, wo ich mich so gefreut habe, dass man wirklich an den Ursprung gelangen kann in Bezug auf sich selbst und das verändern, modifizieren kann und man nicht so da sitzt und sagt, ja, ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl, sondern ich kann, ne, wenn man Regisseur nimmt oder Verpackung, ne, ich kann einen langweiligen Stuhl haben, ich kann den aber auch ganz bunt machen, ich kann den anders gestalten, ich kann den gemütlicher machen, ich kann den ganz unbequem machen, dass man diese ganzen Möglichkeiten wirklich erstmal so begreift, was das mit einem selbst zu tun hat und im Weiteren sich dann überlegt, ja, was kann ich erstmal einbauen, um den ganzen Stress, das ganze Unglück, das ganze, mir ist alles zu viel, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich, andere sollen für mich machen. Also wirklich in dieser Freude des Erkennens, ich kann was bewegen, bei mir selber zumindest, tu auch noch meinen Nachkommen, was entsetzlich Tolles, Gutes, dass man da erstmal wieder in die Eigenverantwortung kommt, weil jeder möchte kein Objekt sein von Lebensumständen, sondern ein Subjekt, ein Gestalter, ein Regisseur. Und ich denke, die Epigenetik gibt einem sehr gute Möglichkeiten dazu, wie es gehen könnte. Nämlich, dass man Sachen durch Lebensform und Ernährung ausschalten, schädigende ausschalten kann, nützliche einladen kann. Das ist Freiheit pur, finde ich. Und das kann jeder, der Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und da wir vielleicht gerade in diesen schweren Zeiten, wo wirklich die Objektivierung des Individuums ja wirklich gefeiert wird, also keiner darf mehr eine eigene Meinung haben, dass man sich da zumindest hinsetzt und denkt, nee, ihr könnt mich alle mal, Entschuldigung das Wort, ich und meine Freiheit, also das werde ich auf jeden Fall gedanklich mit Hilfe der Genetik als Instrument gut umsetzen können. Ja.
Sehr schön. Dankeschön.
Gerne.